SRF 3.
Nicht mit uns. Beim Schweizer Superkleberhersteller Sika ist Feuer im Dach. Das Management will die Firma keinesfalls an die Franzosen verkaufen. Das Internationale Olympische Komitee verabschiedet Reformen. Olympische Spiele sollen künftig auch länderübergreifend möglich sein. Ohnmacht und Wut im Gazastreifen. Leere Zementregale und noch immer kein Wiederaufbau, 4 Monate nach dem Krieg mit Israel. Das Wetter im Norden heute Nachmittag meist bewölkt, am Abend und morgen stellenweise Schnee bei 3 Grad, im Süden zeitweise sonnig. Am Mikrofon ist Simon Loy. Am Freitagabend, da war die Welt für den Spezialitätenchemiekonzern Sika noch in Ordnung. Wenn Sika Schlagzeilen machte, dann waren das meist gute, weil das Baugeschäft läuft, weil Sika erfolgreich Fensterscheiben klebt, Fugen kittet und Beton und Mörtel veredelt. Doch nun will die Gründerfamilie Burkhardt ihre Aktien an den französischen Konkurrenten Saint-Gobain verkaufen. Womit die Burkhardts wohl nicht gerechnet haben, dass der Sika-Verwaltungsrat und das Management jetzt dermaßen Widerstand machen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Paul Helg, Verwaltungsratspräsident von Sika, kann es noch immer nicht wirklich fassen. Die Gründerfamilie Burkhardt, die bisher Sika kontrolliert hat, will ihre Aktien und damit die Kontrolle über Sika an den französischen Industriekonzern Saint-Gobain verkaufen. Helg wurde zusammen mit dem Management am Freitagabend über den fixfertig eingefädelten Verkauf der Familienaktien informiert.
Die wollten das offensichtlich geheim halten, vielleicht auch aus Gründen, dass sie allenfalls wieder zurücktreten könnten, wurde das mit niemandem kommuniziert.
Die Familie Burkhardt verfügt zwar nur über 16% aller Firmenaktien, sie kontrolliert damit aber 52% der Stimmen. Dieser Großaktionär galt bisher als Stabilitätsanker der Firma, die übrigens 16.800 Angestellte hat rund um den Globus verteilt. Dass die Familie die Aktien und damit auch die Konzernkontrolle nun nach Frankreich abstoßen will, kommt bei der aktuellen Konzernspitze nicht gut an. Eine Mehrheit der Verwaltungsräte sowie die Geschäftsleitung von Sika wollen, sollte der Deal tatsächlich wie geplant zustande kommen, von ihren Ämtern dann zurücktreten. Verwaltungsratspräsident Paul Helg stört vor allem, dass beim Verkauf die Kleinaktionäre übergangen werden. Zudem befürchtet er, könnte es zu zahlreichen Interessenkonflikten kommen zwischen der französischen Mutter und der Schweizer Tochter, die teilweise im genau gleichen Geschäft um Kunden und Geschäftspartner poolen. An der Börse hinterlässt das Gezerre um den Schweizer Chemiekonzern Sika deutliche Spuren. Die Aktie von Sika verliert über 15%.
Und bei mir im Studio ist jetzt Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Diese geplante Übernahme löst jetzt ziemlichen Wirbel aus. Was ist denn das Außergewöhnliche daran?
Das Außergewöhnliche ist die Art und Weise, mit der Saint-Gobain die Kontrolle über Sika an sich reißen will. Statt ein normales Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu machen, wie das sonst üblich ist, haben sich die Franzosen im Geheimen exklusiv mit der Gründerfamilie Burkhardt geeinigt. Nur die Gründerfamilie bekommt für ihre 16% an Sika das ganze Geld, 2,75 Milliarden Franken. Alle anderen Aktionäre gehen leer aus. Mit anderen Worten, obwohl eigentlich nur ein kleiner Teil der Aktien die Hand wechselt, verliert Sika vollständig seine Unabhängigkeit.
Stellt sich die Frage, warum will denn die Besitzerfamilie Burkhardt ihre Anteile gerade jetzt verkaufen? Nur weil der Preis so heiß ist?
Ja, diese 2,75 Milliarden für den Familienanteil bedeuten einen Aufpreis von rund 80%. Das ist eine sehr hohe Übernahmeprämie. Die Familie kann also ihren Besitz vergolden zu einem fürstlichen Preis. Außerdem hat man heute an der Medienkonferenz gehört, dass bei der Familie Burkhardt ein Generationenwechsel anstehen soll. Nach über 100 Jahren im Familienbesitz wollen sich die Burkhardts nun offenbar trennen von Sika. Öffentlich begründet haben die Eigner ihren Entscheid bis zur Stunde noch nicht.
Das Sika-Management inklusive Verwaltungsrat sagen jetzt klar nicht mit uns. Was heißt das für diese gutgehende Firma Sika?
Zunächst schafft das Vorgehen große Unsicherheit. Das ist schlecht für die betroffene Belegschaft und auch schlecht für das Geschäft. Sika ist stolz auf seine Unternehmenskultur, die sehr dezentral organisiert ist. Das heißt, bislang hatten die Mitarbeitenden viel Freiraum. Unter der neuen Führung wäre das vermutlich anders. Das zumindest gilt es zu befürchten aus Mitarbeitersicht.
Sie sagen, wäre. Kann denn dieser Deal noch platzen?
Das ist durchaus möglich. Es ist denkbar, dass sich Saint-Gobain wieder zurückzieht. Es ist auch denkbar, dass die Franzosen ihr Angebot aufbessern, für die große Zahl der Publikumsaktionäre auch etwas bieten. Aber das sind reine Spekulationen. Wir wissen da viel zu wenig drüber. Es heißt, die Gründerfamilie habe den Vertrag schon unterzeichnet. Momentan sieht es also eher so aus, als wäre der Sika verkauft. Aber eben, sicher ist das nicht.
Einschätzungen live von Jan Baumann. Olympische Spiele sollen nachhaltiger werden. Wie das gehen soll, sagen wir gleich nach den Nachrichten mit Daniel Hofer.
Polizistinnen und Polizisten in zahlreichen Kantonen sollen sich schon bald mit speziellen Brillen gegen Laserstrahlen schützen können. Laut der Neuen Zürcher Zeitung läuft aktuell das Beschaffungsverfahren für Polizeikorps in 13 Kantonen. Basel-Stadt hat bereits im letzten Jahr solche Laserschutzbrillen gekauft. In jüngster Zeit waren Polizei und Rettungskräfte mehrmals Opfer von Angriffen, welche mit sogenannten Laserpointern durchgeführt wurden. Dabei können bleibende Schäden an der Netzhaut der Betroffenen entstehen. In China sind 8 Angeklagte zum Tod verurteilt worden. Sie werden verantwortlich gemacht für 2 Terroranschläge im Nordwesten des Landes im vergangenen Frühling. Bei diesen waren insgesamt 46 Menschen getötet worden. Das Volksgericht in Urumqi hat zudem 5 weitere Todesstrafen auf Bewährung ausgesprochen. Der Taifun Hagupit hat auf den Philippinen mindestens 21 Tote gefordert, das meldet das philippinische Rote Kreuz. Trotzdem loben Beobachter das Vorgehen der Regierung. Diese haben die Menschen rechtzeitig vor dem Sturm gewarnt und sinnvolle Maßnahmen ergriffen. Inzwischen hat sich Hagupit abgeschwächt. Der Sturm bewegt sich auf die Hauptstadtregion Manila zu. Dort blieben heute die Schulen geschlossen, ebenso die Büros der Behörden. Zahlreiche Bewohner des Slums in den Vorstädten wurden in sichere Gebäude gebracht. In den Gewässern vor Malaysia haben Piraten einen vietnamesischen Frachter überfallen. Dabei erschossen sie ein Besatzungsmitglied, wie die Pirateriemeldestelle der Internationalen Handelskammer in Kuala Lumpur berichtet. Das überfallene Schiff sei mit Asphalt beladen gewesen und aus Singapur gekommen. Die Piraten hätten die Ladung nicht angerührt, stattdessen aber die Besatzungsmitglieder ausgeraubt. Im Süden Australiens sind 7 Pottwale gestrandet und verendet. Die Tiere seien auf der York-Halbinsel, etwa 150 Kilometer von der südlichen Stadt Adelaide entfernt, gefunden worden, berichten australische Medien. Experten zeigten sich überrascht, dass die Tiere gestrandet sind. Normalerweise würden sich Pottwale nicht in dieser Region Australiens aufhalten. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index liegt bei 9.194 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.20.21 gehandelt, der Dollar zu 98,15 Rappen. Das Wetter im Norden bleibt es am Nachmittag meist bewölkt. In den Alpen und im Süden zeigt sich zeitweise die Sonne. Am Abend und in der Nacht und auch morgen gibt es da und dort Schneeschauer bis ins Flachland. Morgen Nachmittag sind einige Aufhellungen möglich bei Temperaturen um 3 Grad. Im Süden wird es morgen zunehmend sonnig bei bis zu 12 Grad.
Info 3 Mittag.
Das Internationale Olympische Komitee geht über die Bücher. Olympische Spiele sollen künftig auch in mehreren Städten oder gar mehreren Ländern gleichzeitig stattfinden können. Das ist nur eine der Maßnahmen, mit denen das IOC die Olympischen Spiele für Kandidatenstädte wieder attraktiver und nachhaltiger machen will. Denn viele Länder und Städte können sich eine Kandidatur heute nämlich gar nicht mehr leisten. Sportredaktor Bernhard Scher.
Die Idee ist nicht neu, doch nun soll sie konkretisiert werden. Aus Gründen der Nachhaltigkeit soll es in Zukunft erlaubt sein, dass ganze Sportarten oder einzelne Disziplinen außerhalb der Gastgeberstadt oder sogar außerhalb des Landes ausgetragen werden. Dieser Auslagerung stimmte das IOC heute Morgen unter dem Vorsitz von Präsident Thomas Bach einstimmig zu. Der Schweizer IOC-Delegierte Denis Oswald beklagte in der Debatte, dass durch die Auslagerung von Sportarten die Reisekosten steigen würden und die Einzigartigkeit der Spiele bedroht sei. Oswald forderte, dass so etwas nur in Ausnahmefällen möglich sein soll. IOC-Vizepräsident John Coates antwortete Oswald, dass eine Auslagerung eh nur für Einzelfälle in Frage käme. Man müsse generell die Flexibilität aufwiegen gegen die Einheit der Spiele. Generell will das IOC aber nicht mehr stur Vorgaben machen. sondern Interessenten zu Gesprächen über die Bewerbung einladen.
Info 3 Mittag.
3 Monate nach dem Krieg ist der Gazastreifen noch immer gelähmt, vom Wiederaufbau keine Spur. Das hängt auch damit zusammen, dass die 4 Milliarden Euro, die die internationale Staatengemeinschaft Mitte Oktober versprochen hat, dass diese 4 Milliarden Euro offensichtlich nicht oder noch nicht fließen. Das konnte Auslandredaktorin Irene Meyer beobachten. Sie war für uns in Gaza auf Reportage.
Grimmiger Blick und laute Stimme. Hatem Shamali hat genug. Journalisten haben ihm jetzt gerade noch gefehlt. Was soll ich denn noch sagen? Sehen Sie doch selber, kein Zement, nirgends. Das Waffenstillstandsabkommen in Kairo wurde unterschrieben. Wir haben alle Bedingungen akzeptiert, Kameras aufgestellt und es kommt trotzdem nichts rein. Shamali ist der Besitzer einer Zementfabrik in Gaza-Stadt. Dort, wo sich normalerweise Säcke mit Baumaterial stapeln, ist es fast leer. Und über den Regalen sind tatsächlich Kameras installiert. Jeder Sack Zement wird gefilmt und sein Weg genauestens verfolgt. Und UNO-Leute begutachten jede Quittung, jeden Käufer. Shamali schüttelt den Kopf. Seit 3 Monaten ist der Krieg zu Ende und bis heute sind nur ein paar hundert Tonnen Zement hier bei uns eingetroffen. Wenn das so weitergeht, dauert der Wiederaufbau 30 Jahre, schnaubt der Bauunternehmer. Ohnmacht und Wut sind die Reaktion auf eine unerträgliche Situation. Israel hat diesen Kontrollmechanismus verlangt, um die Hamas am erneuten Tunnelbau zu hindern. Die UNO hat zugestimmt und ebenso die palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Abbas. In der Praxis lähmt dieses Prozedere aber nun den dringenden Wiederaufbau komplett. Zehntausende Menschen sitzen in den Schuttwüsten ihrer Häuser, ein Großteil der Fabriken ist dem Erdboden gleichgemacht, ganze Regionen sehen aus wie nach einem schweren Erdbeben. Und der Winter hat begonnen mit Kälte, Regen und Sturm. Wir schreien um Hilfe, aber niemand kümmert sich um uns, sagt Hani Habib, ein unabhängiger Politikwissenschaftler in Gaza-Stadt. Auch er ist immer noch geschockt vom Ausmaß der Zerstörung. In 51 Kriegstagen hat Israel ganze Viertel des Küstenstreifens verwüstet. Hani Habib sieht aber auch eine palästinensische Verantwortung. Die palästinensische Einheitsregierung, ein Expertenkabinett aus Gaza und Ramallah, funktioniere überhaupt nicht. Die islamistische Hamas tue alles, um diese Regierung zu lähmen, sagt Habib. Die Hamas weist dies vehement zurück. Sie habe die neuen Minister willkommen geheißen, sagt Mustafa Sawaf, der Chefredaktor der Hamas-nahen Zeitung Risala in Gaza-Stadt. Im Übrigen aber sind wir, die Hamas, nicht mehr verantwortlich. Wir sind nicht mehr in der Regierung. Unsere Minister sind zurückgetreten, sagt Sawaf. Auch das Drama der Menschen, die im Krieg alles verloren haben und nun unter offenem Himmel auf den Trümmern sitzen, scheint Mustafa Sawaf nicht zu bewegen. Großspurig hat die Hamas den Einwohnern versprochen, dieser Krieg ende mit der totalen Aufhebung der israelischen Blockade. Heute scheint vielen diese Blockade strikter denn je. Und nach dem 3. Gazakrieg innerhalb von 6 Jahren sind noch mehr Menschen im zerstörten Küstenstreifen traumatisiert. Vor allem viele, sehr viele Kinder.
So viel Info 3 für den Moment mit Simon Loy. Uns gibt's heute Abend wieder, wie gehabt, um Punkt 5. Schönen Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.